what I'm living for. Hit the podcast like I ain't no more. Camel toe time for taking your chance. Jam to the jam to the awesome romance. Wave your hands in the air, everybody and everywhere. Make your body jump around, check it out with this sound. Everybody, everybody get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet.
Wonderful! Good morning in February 2022, and the weather outside is simply fucked off. Also Freunde, tagelang ist es grau, tagelang ist es nass und eure Gemütslage ist wahrscheinlich dementsprechend. Deshalb wollen wir euch hier kurz vor dem Beginn der Karnevalsaison mit einer unfassbar geilen Folge Awesome and Average wieder in den Galakt der guten Laune katapultieren.
Konfetti und Average.
Und egal ob Altweiber, wie heißt das Ding nochmal, Fallchen Dienstag, wenn du blaues Auge kriegst, oder Aschermittwoch, wir sind vorher da und wünschen euch einen geilen Start in diese awesome Woche. Hi!
Hi! Wann ist Karneval? Ich hab das...
Ist mir völlig egal. Karneval fällt sowieso aus die nächsten Jahre wegen irgendwelcher Varianten.
Ich bin hier... Ne? Genau, der Omikron-König. Ich bin hier in einem Ort, ich bin ja in Süchteln, ich wohne ja in Süchteln, da ist das hoch adrett, ja, bei Karneval am Start zu sein. Und ich glaube, das kennst du auch in Düsseldorf jetzt nicht so, aber generell, es gibt ja Ortschaften, da kommst du ohne Karneval oder Schützenfest nicht weiter, ne? Da
bist
kommst
du verloren.
Kommst du an kein Haus, da kommst du an keine Immobilie, gar nichts.
Keine Frau. Du kommst vor allem nicht an eine Frau oder an einen Mann.
Und auch nicht an den Pegel.
Ja, wie soll
das
gehen?
Du musst dir mal einen Pegel ansaufen. Ganz ehrlich, wir haben das Haus hier auch nur bekommen, weil wir noch mit der Oma Clemens vorher gesoffen haben. Ist so. Ne? Nicht an Karneval.
Ja, natürlich.
Nicht an Karneval.
Bisschen geschunkelt.
Genau,
ne?
Aber wir haben uns hier irgendwie durch den Vertrag geschunkelt.
Schunkelkredit aufgenommen. Ein klassischer Schunkelkredit.
Ja, schrecklich. Also ich war super bedient mit den letzten Jahren, finde ich super, oder fand ich auch super, dass Karneval abgesagt wurde. Ich kann es aber auch verstehen, wenn du reingewachsen bist. Ne?
Ehrlich, ich kenne auch genug Jecken, ne, die sich das ganze Jahr darauf freuen. Ich meine, das ist ja immer so ganz komisch, ist dann November, ne, und dann kommt dieser 11.11. Mhm. Und am 10.11. ist noch alles grau und trist und abgefuckt und dann auf einmal kommt dieser 11.11.
Plötzlich, ja.
Und dann siehst du wieder, Jecken ziehen durch Köln. Ich denke immer so, ja, Junge. Alles klar, ich nicht, aber was
das
ist
Wichtigste
da los?
Ist eigentlich an Karneval, an Silvester, bei der WM und bei anderen Feierlichkeiten nicht in der Klinik zu sein. Es ist einfach nicht zu ertragen. Es ist nicht zu ertragen, nee. Ich will das nicht. Kümmert euch selber, ihr habt da genug Ärzte und Pflegekräfte in dem Karnevalszug. Dann macht das, finde ich jetzt bei Karneval noch, ja, mal so dahingesagt, aber wenn sich irgendwelche Ultras da auf die Fresse hauen, ganz ehrlich, kein Bock, ne? Mach selbst.
Ja, mach
so,
selbst.
Bring dir da.
Übrigens, ja, dieser Begriff Karneval, ich frage mich, wo da das Wort Fleisch herkommt, weil Karne ist ja Fleisch, ne?
Chili con Karneval.
Fleischvalenzen. Ja, was soll das heißen? Kann mir das einer erklären? Vielleicht sollten wir das mal irgendwie.
Ja,
wer das weiß machen. Und hört, der genau. Soll mir mal schreiben. Ne? Woher kommt
Karneval
der Begriff
Karneval? awesomeandkonfetti.org. Also,
Konfetti.
Wie war deine Woche? Erzähl mal.
Ja, die war extrem anstrengend, aber jetzt ist ja schon wieder ein Wochenende rum. Das war sehr erholsam, das war auch echt gut. Ich hatte zwar einen 24-Stunden-Dienst,
ja,
aber
ist erholsam.
Der war eigentlich ziemlich geschmeidig. Ne? Genau, ist erholsam. Also ich habe tatsächlich da in Ratingen, wo ich war, die ganze Nacht von Freitag auf Sonntag durch... von Freitag auf Sonntag, ja, herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr lange geschlafen. Sehr, sehr lange geschlafen. Nee, ich habe durchgepennt und das war gut. Also irgendwie war das so ein Geschenk des Himmels, weil wir haben ja kurz Freitag telefoniert und bei mir war echt exhausting stage am Freitagmittag. Da hatte ich wirklich die Faxen dicke. Habe auch tatsächlich einige Geschäftsbeziehungen beendet am Freitag noch, weil ich wirklich die Faxen dicke hatte wegen nicht eintrudelnder Rechnungen und irgendwann ist auch mal gut. Und deshalb bin ich relativ negativ ins Wochenende gestartet, um aber gerade eben über das Montagsmorgen-Workout dann relativ entspannt wieder zu starten. Und heute ist Dienst, von daher take it
easy. Irgendwann wirst du einfach nur noch 25 Stunden am Tag trainieren, weil du nicht klarkommst. 26. Es gab auch mal den Witz, ein Fitnessstudio aufzumachen, was 25-7 of Fitness genannt werden soll.
25-7
of Fitness for one extra hour of working out.
Ja, wir wollen, was wolltest du, wir wollen? Derjenige, der das in die Welt gerufen hat, ihr weiß es.
Meine Woche war auch stressig, aber war angenehm. Ich kann mich nicht beschweren, war super, hat Spaß gemacht. Ich war 2 Tage in der Klinik, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich bin auch als Minijobber an der Front.
Als Minijobber. 30 Schichten im Monat als Minijobber.
Ja, in anderen Ländern ist das ein Minijob. Es ist ja egal, was am Ende im Vertrag steht. Da sind wir noch 300 Stunden.
Das ist der sogenannte
Monat.
Mikroflexit. Der Mikroflexit.
Der Mikro, genau. Flexchen, genau. Flexchen klein, arbeitet
Flexchen
allein.
Flexchen klein ging allein in die nächste Schicht
die Intensivstation.
Evita, piep mal wieder.
Stethoskop, steht ihm gut.
Alles klar.
Ey, da kommt wieder meine alte Idee, Gregor Gänsegurgel ins Leben zu erwecken. Den Intensivschlager-King. Ey, ganz ehrlich, das hat immer noch keiner. Ich habe das ohne Scheiß. 2 Sachen. Ich habe vor 7 Jahren bei Facebook eine Seite aufgemacht, die Pflegerevoluze, habe ich wieder runtergenommen. Da wollte ich schon anbandeln mit der Idee, irgendwie den Pflegeberuf geiler darzustellen. Und dann in dem Rahmen habe ich 2 Songs produziert. Mal gucken, ob die es irgendwann ans Tageslicht schaffen. Gregor Gänsegurgel, der Intensivschlager. Und das hat bis heute keiner gemacht. Macht. Es gibt, weißt du, ich wäre überall, ja, wenn ich das jetzt rausgebracht hätte, die hätten mich überall eingeladen mit diesen Songs. Ja,
du wärst der Eröffner für Markus Lanz, du wärst der Eröffner für Anne Will.
Super Bowl, immer wieder, Super Bowl.
Ja, Super Bowl.
Ey, hast du den Trailer
gesehen? The German Gregor Gänsegurgel.
GG. Den Super Bowl-Trailer. Den für die Halbzeitpause ist unfassbar. Unfassbar geile Werbung. Und weißt du, wer da alles kommt in der Halbzeitpause?
Kamil Albrecht und Moritz Zellmann.
Ja, und Gregor Gänsegurgel. Genau. Nein, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar und Eminem. Und die haben jetzt logischerweise von Pepsi gedreht, auch die Werbung dafür jetzt gemacht. Musst du dir reingucken, also musst du dir echt reinziehen. Das ist unfassbar. Das ist eine der besten Werbungen, die ich je gesehen habe. Wahnsinn. Pepsi-Nogen, ja, jedenfalls in der zweiten Pause, wenn keiner mehr zuguckt, dann kommt Gregor Gänsegurgel mit seinem Song Das Adrenalin ist leer.
mit seiner Beatmungsukulele.
Ey Mann, ey, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt geholfen hätte, aber hätte ich das gemacht, wirklich, das hat noch keiner. Und ich bin mir auch sicher, gib dem Scheiß mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann hast du da irgend so einen Pflegeschlager-Kongress. Ich weiß
Sepsis. Mit Sepsis aus Tirol. Ich bin so toll. Ja. Ich bin so schockig, ich bin die Sepsis aus Tirol.
Rock am Hamilton, ist doch klar. Ja.
Rock am Hamilton.
Rock am Perfusor.
Aber das
dann die ganze
mich
Bühne
so
voll mit Infusomaten.
Perfusor. Ja. Der Tropf läuft. Stage-Tropfing. Aber mich wundert das sowieso total, dass nicht irgendwie viel mehr Songs und Kunst, sag ich mal, zum Thema Corona-Verarbeitung kommt. Ich kann mir eigentlich nur einen Grund dafür irgendwie aus dem Hemd ziehen. Und zwar kann das eigentlich nur sein, dass die Leute, die Angst haben oder die Künstler Angst haben, einfach dann in so eine Ecke gepanscht zu werden, so in die Verleugnungsecke, ganz klar. Ne, wenn jemand anfängt, ein trauriges Lied über Corona zu machen oder das mal zu verarbeiten. Es gibt so ein paar Songs, die das so ein bisschen anspielen lassen. Ne? Also zum Beispiel, kennst du dieses Hauslied, We've Lost Dancing? Kennst du das?
Nee, ich war gar nicht mehr. Ist das aktuell oder?
Ja, das ist noch ein ganz geiles Hauslied. Und zwar irgendwas mit Fred heißt der Künstler. We Lost Dancing, da geht es halt so ein bisschen darum, dass, ne, dass immer dieser ganze Party-Drive verloren ist. Ne? Ich muss mal eben gucken, sollte sich jeder mal anhören, We Lost Dancing, genau, Fred Again. Und da geht es auch genau darum, dass da so ein bisschen schicksalshaft besungen wird, dass ja praktisch diese ganze Party-Szene tot ist. Und man, diese einfachen Glücksmacher tanzen halt verloren hat. Das ist ganz cool, das Lied.
Ja, ich denke mal, auf der anderen Seite wird einem dann ja auch schnell vorgeworfen, dass man damit wieder Geld machen will. Und dann, ich glaube, da hat sich einfach auch kein Unternehmen dran
getraut. Keiner traut sich drauf.
Ne?
Keiner traut sich dran.
Das wird irgendwann, wenn da Gras drüber gewachsen ist, über die ganze Nummer, was wir ja alle hoffen, wird das sicherlich nochmal angegangen. Und dann werden wir alle erzählen, wie wir 2 Jahre nicht mehr klargekommen sind. Und ach, keine Ahnung. Weißt du, ganz im Ernst, jetzt mal ohne Scheiß, sollte das dieses Jahr enden einigermaßen, so dass man es handeln kann demnächst? Dann waren das letztendlich nur 2 Jahre, ne? Also gemessen an unseren anderen Problemen sind 2 Jahre eigentlich, ja, es war zwar auch scheiße, waren auch scheiß 2 Jahre zum Teil, aber super lange. Sag mal andersrum, wenn uns einer am Anfang gesagt hätte, hört mal, da ist jetzt was, das wird scheiße, aber in 2 Jahren, ne? Genau.
Ja.
Ist halt ein Unterschied, ne? Wenn du weißt, wann endet das und andersrum eben mit diesem Gefühl, ständig nicht zu wissen, was kommt als nächstes, kommt noch eine Welle, ja, oder genau, auch nicht.
Das zieht halt die Zeit extrem. Das zieht halt die Zeit extrem. Wenn du mal überlegst, die Ära Trump zum Beispiel, als schönes Beispiel, ne, das waren ja auch 4 Jahre, ne? Also ja. Letztendlich muss man sich mal überlegen, wie schnell das vorbeiging, ne? Weil uns das natürlich nicht im Einzelnen betroffen hat. Jetzt aber natürlich mit diesen täglichen Bombardements hat man wirklich das Gefühl, dass die Uhr, dass die Zeiger der Uhren einfach maximal mit Knete oder ja, Dreck behaftet sind und einfach unfassbar langsam, ja, über dieses Zifferblatt.
Apropos unfassbar langsam, was höre ich denn da schon wieder?
Oh, okay. Apropos unfassbar langsam.
Ja, gut, langsam, aber hier sind wir jetzt schon wieder bei den Awesome.
Los Asomes Tres. Los Asomes Tres.
Was haben wir heute für ein Thema?
Ja, heute haben wir uns Krankheiten auf die Agenda geschrieben, die entweder irgendwie unfassbar selten sind, die unfassbar häufig sind. Oder
die einfach nur unfassbar sind.
Einfach unfassbare Krankheiten.
Morbus, ja, unfassbar.
Handlosigkeit, die ist auch unfassbar.
Genau, seltene Erkrankungen, seltene Syndrome, seltene, ja, Gestalten, das haben wir uns heute rangenommen. Ganz kurz vorweg, was heißt eigentlich selten? Also in Bezug auf Krankheiten gibt es unterschiedliche Definitionen. Ich habe das mal recherchiert, Klammer auf, googeln. In Europa ist es wohl so, du gehörst der Zunft der seltenen Erkrankung an, wenn du einer von 5 bist, unter 10.000. Mhm. Dann hast du tatsächlich eine seltene Erkrankung. Ja, ist natürlich dann auch, das ist ja noch nicht mal Glück. Das ist nur Scheiße, weil du weißt genau, okay, wenn je seltener deine Erkrankung oder je seltener dein, ja, desto weniger gibt's als Austausch, desto weniger interessiert ist die Welt, muss man auch mal so sagen. Ne? Deshalb ist das ja so schnell mit Covid auch ins Rollen gekommen, dass da Studien finanziert wurden und so weiter. Aber wenn du da jetzt irgend so ein am Arsch der Welt Erkrankungssyndrom hast, ey, das ist leider so, dann wird nicht geforscht, ne?
Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, immer bis es zu einer Diagnose kommt, das ist unfassbar, weil ich jetzt, seit ich da in der Praxis bin, ne, da kommt ja jeder Mensch rein, der was hat. So, und da stehst du natürlich auch immer wieder, sag ich mal, unter diesem mitschwebenden Geist dieser Decke, dass theoretisch derjenige, der vor dir sitzt, plötzlich mit so einer unfassbar seltenen Krankheit kommt. Ich hatte eine Patientin, die auch eben eine sehr, sehr seltene familiäre, genetische bedingte Erkrankheit hat, die sie jetzt, sag ich mal, nicht tödlich irgendwie, ja, erkranken hat lassen, aber die wirklich extreme Einschränkungen macht, ja, das ist so ein familiäres Fiebersyndrom, also Autoimmunerkrankung, unfassbar selten, und glaub mal, weißt du, wie lange das selbst in unserem hochentwickelten Land hier gedauert hat, bis ich mal einen Humangenetiker hatte, der sich dem mal angenommen hat und bis man mit der Krankenkasse Bewilligungen bekommt, also allein das Finanzielle, um so eine Krankheit rauszufinden.
Ja, genau.
Das ist ja schon die Grundvoraussetzung. Daran scheitert es ja schon, weil du ja mit diesen, weiß nicht, 10, 15 Minuten Zeit, die du da manchmal hast, einfach gar keine Chance hast, dieses Fass überhaupt aufzumachen. Ja, und dann schickst du die Leute mit einer für dich einfachen Diagnose nach Hause erstmal. Zack, boom,
du musst, auch da muss man leider sagen, es geht nur über die Medien. Es geht wirklich nur über die Medien. Wenn du Druck machst über Bild-Zeitung, über Stern-TV, über irgendwas, dann, es gab ja, bei Stern-TV gab es diesen kleinen Fall, Hanna, genau, 3 Jahre, Hanna, die hatte Muskelatrophie, und da ging es darum, dass die teuerste Spritze, die teuerste Spritze der Welt sollte sie bekommen, wollte natürlich keine Krankenkasse zahlen, ne?
Zoll-Gemsma übrigens, ne? Ist das,
glaube ich, Zoll-Gemsma, genau, ne? Genau. Ja. Und wirklich nur nach jahrelangem Druck, und damit die Krankenkasse dann auch kein schlechtes Image irgendwie mit sich tragen muss, hat sie dann die Spritze bekommen, und ich meine, das hat ihr auch super gut geholfen letztendlich. Dann hat sich aber auch in der Zwischenzeit niemand getraut, diese Spritze zu verabreichen, weil die ist ja erst recht off-label, oder hat noch nicht mal irgendwie für was anderes eine Zulassung.
Ja.
Und dann hat sich aber auch auf medialen Druck erneut das RKI, glaube ich, gemeldet und gesagt, hör mal, wir machen's. Ne?
Hallo.
Ja, hallo. Ja,
ja, so die Lauterbach, haben ja auch nicht wollte ja auch,
nee, Lauterbach wollte, glaube ich, auch Joshua Kimmich persönlich impfen oder was. Ne? Jetzt, also es geht alles nur über die Schiene Medien.
Es geht nur über, so, genau. 100%.
100%. Also, meine Nummer 3.
100.
Wer kennt es nicht? Und das muss ich einfach erwähnen, das Helfersyndrom.
Ja, man kennt es, ne?
Es kann nicht so klar abgegrenzt werden, was das jetzt genau ist oder woher es kommt. Es wird vermutet, Helfersyndrom entsteht so ein bisschen in der Kindheit und verleitet jemanden dazu, quasi durch Hilfe Anerkennung zu bekommen. Also das ist so, wenn man das ja jetzt negativ behaften möchte, die Tendenz, wieso man ins Helfersyndrom rückt. Aber ganz klar muss uns, glaube ich, allen sein, mit dem Helfersyndrom kommst du nicht weit. Erst recht nicht im Pflegeberuf oder in der Medizin, weil dich das einfach, also binnen kürzester Zeit ins Burnout reinballert. Ja, es ist wirklich nochmal ein Unterschied, ob man gerne hilft oder ob man einfach ja emotional ausgenutzt wird und alles macht und zu allem Ja sagt, immer einspringt und ja im Grunde auch den Patienten letztendlich gar nicht hilft, wenn man denen alles abnimmt. Das muss man auch mal
sehen. Du hilfst dir selber, dich, sag ich mal, nicht aus der Mühle befreien zu müssen. Um das mal toxisch auszudrücken, ja. Das Ganze. Ja, ist super häufig, ja. Und ich glaube, da können wir uns auch nicht von freisprechen. Also würde ich ganz klar sagen, man wird ja auch mit diesem Helfersyndrom so ein bisschen groß. Man kriegt das ja auch oft so ein bisschen in der Ausbildung eingetrichtert. Wenn man dann natürlich auch noch eine Persönlichkeitsstruktur mitbringt, die dafür empfänglich ist, dann wird es brandgefährlich. Also muss man wirklich gucken, ja. Dass man das gerade Menschen mit Helfersyndrom auch echt Strategien und ja irgendwie Coping-Modelle für sich entwickeln, um da rauszukommen, ne? um zu sagen, ich helfe gerne, aber ich muss mir auch selber helfen.
Krankhafte Nächstenliebe, kann man dazu sagen. Meine Nummer 3, Helfersyndrom.
Ja, meine Nummer 3 ist tatsächlich, geht auch so ein bisschen in die Richtung, das ist die hypochondrische
Helfersyndrom.
Nicht Helfersyndrom, genau. Ersthelfersyndrom. Das Ersthelfersyndrom.
Genau. Sechsthelfersyndrom. Ja, ich bin klassischer Sechsthelfer.
Sechsthelfer. Wann hilfst du denn? Ja, ich komme zur Beerdigung. Nee, Hypochondrie, die hypochondrische Persönlichkeit. Weil das natürlich was ist, was unfassbar viele Menschen natürlich auch in der modernen Neuzeit entwickeln, mit einer Verfügbarkeit an medizinischen Quellen und für Behandler und Therapeuten extrem schwierig, vernünftig rational zu bearbeiten. Denn man muss ja immer klar sagen, ein Hypochonder, ja, ist erst dann ein Hypochonder, wenn der durch die gesamte Diagnostikmangel durch ist und man gewisse Dinge ausgeschlossen hat. Das heißt, der Patient hat immer recht, ist ja so ein bisschen der Leitsatz. Wenn du natürlich sagst, beim Hypochonder, der Patient hat nie recht, weil du weißt, der ist Hypochonder, dann wird es ganz gefährlich, wenn der denn doch mal eine Krebserkrankung hat oder eine infektiöse Erkrankung. Also echt ein ganz schwieriges Feld, und eigentlich ist Hypochondrie ja letztendlich auch eine psychosomatische Störung. Das heißt, die Menschen entwickeln ja Symptome auf der Basis von möglichen psychischen Alterationen, und verrückterweise, es gibt sogar mittlerweile eine Cybochondrie, das nennt man mittlerweile, ja, das ist sozusagen Morbus Google.
Verstehe.
Genau, das steckt dahinter. Also heißt, Menschen, die sich wirklich Symptome erlesen und diese Symptome auch unmittelbar ja am eigenen Leib erfahren, man kennt das ja, ne? Also
ja,
ich habe mal gegoogelt, ich habe Kopfschmerzen einseitig, Glioblastom.
Ja, Krebs.
Ja, tot.
Ja, ist ja klar.
Klar.
Ja, aber krass, aber da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu meiner Number 2, denn meine Number 2 ist Morbus Mediterran.
Ja.
Wer kennt es nicht? Das ist tatsächlich ein Begriff, der ja, so muss man es einfach sagen, schwer rassistisch ist eigentlich, ist es, wenn man das im Klinikalltag nutzt. Aber es wird wirklich, also tagtäglich noch genutzt. Ja, Morbus Balkan, Mamma Mia Syndrom, ja.
ATW.
Morbus Bosporos.
ATW, kennst du ATW? Alles tut weh, alles tut weh Syndrom.
Ja, und letztendlich genau wie beim Hypochonder, ja, wenn du dann jemanden vor dir liegen hast, der dir einfach auf den Sack geht. Das ist ja, glaube ich, am Ende das Problem, wenn ein Arzt oder eine Pflegekraft am Bett steht und dort nur einen jammernden Patienten hat und ihn gar nicht versteht, vielleicht auch sprachlich nicht versteht, vielleicht ihm anhaften möchte, dass er zu übertrieben darstellt oder nicht so genau sagen kann, wo ist jetzt der Schmerz oder wie kann man das lokalisieren, dann bist du ja auch erstmal gefangen, so in diesen Äußerungen, die du gar nicht, du weißt ja gar nicht, was hat er denn jetzt. Ja. Und dann sind die Momente schon sehr nervig. So, und da ist, glaube ich, das Problem, wenn du da nicht richtig drauf eingehst und der wirklich was hat, weiß ich nicht, innere Blutungen, die einfach diffus extrem wehtun oder irgendeine Viruserkrankung, die komplett, ne, Schmerzen bringt überall, ja, kann man ja manchmal gar nicht so richtig äußern. Dann hat man, glaube ich, verkackt.
Ja, also ganz gefährlich, ne? Wenn du zum Beispiel in der Notaufnahme oder im Rettungsdienst dann so die Vorabinfo bekommst von jemand, der den schon gesichert hat, den Patienten, Morbus Mediterrane, ne? Ganz schlimm. Das ist ja ganz gefährlich, diese Frühbagatellisierung, die das gesamte Einsatzteam, egal ob jetzt Intensiv, Notaufnahmen oder sonst was, mit diesem einen Satz, ach, der hat nichts, den kenne ich. Ja, weil, brandgefährlich, ja, und gerade die sind die, wo man absolut genau hingucken muss, weil nämlich genau dann, wenn alle sagen, der hat nichts, haben die den Infarkt. Erlebt man immer wieder,
ja,
und deshalb heißt es da wirklich echt besinnen auf das, was man am besten macht, Gründlichkeit ernst nehmen und das Helfersyndrom walten lassen.
Na, ist ein bisschen wie beim Autofahren, wenn du deine Strecke fährst, die du jeden Tag fährst, ja, guckt man da auch, ja, nicht mehr so ganz genau hin und denkt sich, ja krass, plötzlich kommt von links ein LKW, hast du nicht mit gerechnet, so Pech gehabt. Ne?
Der war da gestern aber noch,
ja,
nicht.
Was soll das denn? Ja. Ja, ist richtig mies. Wichtig ist hier mal zu erwähnen, dass dieses ganze Balkan-Syndrom und Mama-Mia-Syndrom hat nichts mit der Herkunft zu tun, sondern manchmal hat es, also mit der Genetik meine ich jetzt, sondern manchmal hat es eher damit zu tun, wie Kulturen auch mit Schmerzen umgehen. Und das ist ja, ja, tatsächlich ein bisschen anders. Ja, ich glaube, es gibt Länder hier, du kannst mal nach Russland gehen und irgendeinem Typen in die Fresse hauen, der damit wacht der morgens auf.
Ich hätte jetzt auch gesagt, ne? Russland. Ja. Russland sind ja noch krasser als Indianer, ne? Indianer kennen ja keinen Schmerz, ja, sagt man, ja, immer so gerne.
Russen haben keinen Schmerz,
Aber genau. Indianer verziehen aber trotzdem das Gesicht, ja, aber die kennen den nicht. Und Russen haben eigentlich immer, ich sag mal, du kannst eigentlich jedem Russen so 0,3 Milligramm Fentanyl dauerhaft als Hintergrundanalgesie unterstellen.
Ja. Ja.
Breitbandanalgesie.
Genau.
Russische Breitbandanalgesie.
Fentanylretard, auf jeden Fall.
Ja. Wo kommen Sie denn her aus Fentanyl? Ja,
genau. Also, meine Nummer. Meine Number Two.
Meine Number Two ist die, weil ich den Namen einfach irgendwie im Studium unfassbar eindeutig wie so ein Branding im Hirn behalten habe, das Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom. Einfach schon aufgrund dessen, weil da drei Leute sozusagen beteiligt waren bei der Namensgebung. Das ist ja immer schon, da muss man sich immer schon fragen, was war da los, ne, wenn drei Leute sich sozusagen das Recht anmaßen, eine Krankheit zu benennen. Und der John Steele, der Clifford Richardson, ja, und der Jersey Olszewski, die ja irgendwie sich anhören, ja, so alte Western.
In ihrem Saloon haben die diese Erkrankung gefunden.
Ja, in diesem Saloon. Mit diesen geilen Schwenktüren. Ja. Immer diese Schwenktüren. Hey!
Genau, also im Saloon, das heißt, es hat irgendwas mit Bud Spencer und der flachen Hand zu tun, oder was ist das?
Ja, genau, der Morbus Punch. Naja, also es ist, ist ein atypisches Parkinson-Syndrom, das ist die sogenannte supranukleäre Blickparese. Das ist ein neurologisches Erkrankungsbild, wo es, ja, so ähnlich wie Parkinson, wo es zu einem Untergang von Basalganglienbereichen geht und dadurch haben die Leute irgendwann, ja, so eine vertikale Blickparese. Also die haben, das ist so eine ganz typische Parese der Okulomotorik. Ist echt sehr selten. Trotzdem eine der dritthäufigsten neurologischen degenerativen Erkrankungen, also erstaunlicherweise. Und ja, ich finde diesen Begriff einfach so krass. Also 7 Menschen auf 100.000 erkranken wohl daran. Das im Vergleich Parkinson sind so 200 bis 500 Menschen. Das ist schon verdammt.
Ich weiß, ich frage mich manchmal, ob das cool und clever ist, eine Erkrankung oder ein Syndrom nach sich selbst zu benennen. Und ich habe mir auch schon gedacht, was wäre, wenn Röntgen nicht Röntgen heißen würde, sondern Jakubowski oder was? Dann würdest du jetzt heute sagen, ja, wir machen mal eben schnell einen Jakubowski-Thorax oder was?
Also, richtig, ganz genau. Ja, ja, ja. Eigentlich ist es cool, wenn irgendein Tool, ein Device, wo man wirklich sagen muss, das ist eine Invention in der Medizin, wenn das nach dir benannt ist. Also eine Krankheit ist ja immer so ein bisschen, manchmal ist das ja auch Postmortem, ne? Dann sind die Wissenschaftler verstorben und ja, dann nennt man, ne, Morbus Koch oder Morbus Böck oder wie sie auch alle heißen, nennt man dann irgendwie so im Nachhinein danach, weil man dann festgestellt hatte, okay, der Name war mit der Krankheit verknüpft, aber damals hieß es dann Tuberkulose, sag ich mal. Ne?
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch nicht, das ist irgendwie so ein retrograder Ruhm, der ist auch irgendwie scheiße, da kannst du dir nichts von kaufen. Da hast du einen Pokal zu Hause stehen, noch hast du das Geld dafür, aber wenn du sagst, irgendwie, du hast den, weiß ich, den Tellmann-Lolli, der 3 verschiedene Opioide und Ketanest enthält und Kinder auf Schulhöfen glücklich macht, ja, da könnte ich mich wieder abfinden. Das finde ich gut.
Ja. Ich bleib dabei. Ich habe immer noch also mindestens 5 Ideen, die den Klinikalltag bereichern würden an Tools. Und
der Tubus.
Der verstellbare Tubus, den man von 5.0 auf maximal 9.5 oder sowas hochdilatieren kann, weil der einfach in sich geschlossen so ein robustes Gitter hat. Und da kannst du, wenn jemand einen anaphylaktischen Schock draußen hat oder ganz komische Anomalien in seinem Hals, kannst du erstmal klein intubieren und dann kannst du ihn nachher aufdilatieren. Ey, ich schwör's dir, gib mir 1 Million, ich produziere dir das. Ne? Ich habe jetzt sehr wahrscheinlich auch wieder irgendwas verraten.
Und dann kostet das wieder 1 Million, 100.000 und du hast Schulden.
Joachim Dräger hört gerade zu und macht das auch schon oder wie sie alle heißen, die ganzen Big Player im Krankenhaus, aber ohne Scheiß, also das ist ja logisch, dass man, ne, wenn man an der Front arbeitet, immer mal wieder so Ideen hat. Ich finde aber die Sache mit dem Tubus, dass da keiner drauf gekommen ist, kann ich
fände ja eine ich fände ja eine Defibrillationsdrohne noch eine ganz geile Sache. Das, manchmal denke ich mir immer, geil, die AEDs, die hängen überall, aber trotzdem findet die keiner, wenn es drauf ankommt. Und wenn du so eine Drohne hast, ne, so eine Apple Watch, der Mensch hat eine Apple Watch und misst zumindest immer im Hintergrund den Herzrhythmus und Kammerflimmern wird so eine Uhr ja erkennen. Und in dem Moment, wo jemand flimmert, ist so eine Drohne unterwegs, die sind ja unfassbar schnell heutzutage, setzt sich auf den Thorax des Patienten und schockt ihn einfach. So aus dem Nichts.
Ja, oder du
und schocken alle Ersthelfer mit.
Wenn du aber anfällig bist für Kammerflimmern und Herzerkrankungen, spricht ja eigentlich aber auch nichts dagegen, dass man sich die Pedals einfach draufklebt, oder? Und dann so durchs Leben geht. Also finde ich jetzt wirklich gar nicht so schlimm. Und dann, dass deine Apple Watch das erkennt, das wird die ja, das, KI ist ja unglaublich.
Dann schockt
die dich, ja. Ja, genau. Ist nachher ja ein rechtliches Problem vielleicht. Und man muss das irgendwie noch rechtlich durchleuchten. Aber im Prinzip für den Schock.
Ist halt also ärgerlich, wenn du beim Bus wieder über eine Bodenwelle gefahren bist, ne? Und dann gebrutzelt wirst in der letzten Reihe. Du willst gerade eine Frikadellen da essen auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann
ja,
da hast du die Frikadelle aspiriert. Bolus tot, weil Asystolie kann das Ding nämlich nicht behandeln. Ja, ärgerlich.
Das stimmt.
Frikadellen-Asystolie.
Klassisch.
Mein Gott, man kennt sie.
Folgenname würde ich mal sagen. Frikadellen-Asystolie. Schreibe ich mir mal auf.
Also die aspirierte Frikadelle mit vagotoner Drosselung der Herzfrequenz.
Frikadellen-Asystolie. Wer kennt sie nicht? Meine Nummer 1, am seltensten oder der seltenen Erkrankungen on this planet oder Syndrome. Ich kann nicht anders, es ist die Misophonie und es ist einfach das, was ich selber habe. Ich will nochmal sagen, woraus das Wort besteht, aus Miso, dem Hass und aus der Phonie, also Geräusche, also dem Hass vor Geräuschen. Und das ist tatsächlich so. Und ich möchte hier mal meine Top 5 Geräusche erwähnen, die mich wirklich an die Decke bringen. Das ist Pfeifen, wenn jemand pfeift. Es ist unerträglich und vor allem, ich hatte das eben noch, ich war eben kurz bei Kaufland. Ich denke mir manchmal, warum pfeifen Leute? Weil das erklärt sich mir jetzt auch so gar nicht so, ne? Und also, das ist schrecklich. Dann Essensgeräusche, die habe ich schon, ich erinnere mich noch, oder meine Eltern vielmehr, da war ich 7 und bin einfach vom Essenstisch aufgestanden und habe gesagt, Mama, Papa, ich esse nicht mehr mit euch. Und das habe ich
seitdem. Pfeife nicht mehr, ich gehe jetzt pfeifen.
Ich gehe jetzt pfeifen. Genau. Mama, Papa, ich kann das nicht mehr. Schrecklich. So, dann Nummer 3 ist, wenn jemand ein Kaugummi hat und das rückwärts schnalzt. Kennst du das? Wenn jemand das
Kaugummi, natürlich.
Wenn rückwärts eine Blase macht, also rückwärts so eine Bubble, so. Ne? Schrecklich.
Dann Backward-Bubbles.
Nummer 4 habe ich aber direkt hier ausgemerzt, ist die Computermaus. Wenn die Computermaus Geräusche hat, wenn du draufklickst, habe ich hier bei Denise gehabt im Homeoffice und ihr auch direkt eine Silent Maus bestellt. Seitdem ist hier Ruhe im Karton.
Silent Maus, einfach umgedreht dann, die Maus.
Habe ich einfach genau die Finger abgehackt. Und dann letztes Geräusch habe ich mir hier noch notiert. Radieschen. Geht gar nicht. Radieschen, Karotten, Chips.
Karotten.
Ja. Es geht nicht. Ich
also ich sag mal, klassischer also dann nennen wir das Ganze mal Rohkostteller-Misophonie, oder?
Das sowieso. Okay. Das sowieso. Wirklich.
Kürbisse.
Unerträglich und ich wette mit dir, 50% oder noch mehr der Zuhörer, die verstehen das, zumindest bei den Essensgeräuschen. Das hat jeder mal.
Ne? Das denke ich.
Schrecklich.
Verrückt.
Misophonie, number one.
Ja, bei mir number one ist die, jetzt kommt ein bisschen was Lernhaftes zum Aufschnappen und zwar die Onchozerkose.
Wer kennt sie nicht?
Unfassbar häufige, aber unfassbar unbekannte Tropenerkrankung, wird auch gerne als Flussblindheit benannt. Mhm. Hast du vielleicht schon mal gehört?
Flussblindheit?
Ja, Flussblindheit. Das sind so kleine Würmchen.
Onchocera
volvulus
das
heißen
schon,
die,
genau.
Die also wirklich eine ekelhafte Erkrankung hervorrufen. Die holt man sich praktisch auch über den Fluss, wenn man da in den Flüssen baden geht, in gewissen Gewässern. Und dieses Tier, also dieses Lebewesen, dieser Erreger hat eine Lebenszeit von 17 Jahren und nistet sich praktisch als richtige Wurmknoten unter der Haut ein. Und führt an ganz vielen Fällen auch zur Erblindung, weil diese Würmer auch bis ins Auge praktisch kommen und dann da absterben, eine Entzündung hervorrufen. Mhm. Und das war halt jahrzehntelang. Jahrzehntelang war diese Erkrankung nicht therapierbar. Ja, also es gab einfach nichts dagegen. Und das hat Millionen von Menschen umgebracht. Da brauchen wir gar nicht vergleichen mit Covid. Millionen, ja. Also klassische afrikanische, zentralafrikanische Erkrankung, ne, muss man klar sagen. Mhm. Und als dann irgendwann die WHO Gelder reingesteckt hat, gab es dann praktisch ein Medikament, mit dem man das Ganze behandeln konnte. Und zwar Ivermectin ist das. Mektizan, damit hat man praktisch eine Tropenerkrankung, ja, kurzzeitig zumindest mal absolut unter Kontrolle bekommen. Natürlich heißt das nicht, dass alle Länder dieses Medikament bekommen. Also es gibt sicherlich auch noch, ja, viele Staaten, die dieses Medikament gar nicht erhalten. Aber hier, schau mal, und zwar bis 2012 wurden über 100 Millionen Menschen behandelt und 95% der Fläche der betroffenen Regionen abgedeckt. Also wodurch ein einziges Medikament, ja, wirklich eine unfassbar häufige und kritische Erkrankung, die Onchozerkose,
ja, fast ausgerottet wurde. Ne? Krass.
Wahnsinn.
Ja, das ist
gehört
ja
übrigens zu den Big Five der fünf häufigsten vernachlässigten tropischen
also
Erkrankungen.
Also Nashorn, Neglected Giraffe.
Neglected Tropical Disease. Nashorn, Giraffe, Löwen, Morbus Löwe.
Das spricht ja wieder, ne, für dieses ganze Ding. Alles, was nicht hier so im mitteleuropäischen Raum ist, sondern irgendwo scheinbar weit weg, das wird vernachlässigt. Das ist ja bei HIV genauso gewesen.
Alles, was nicht irgendwie in den westlichen Staaten, ja, Geld bringt.
Das war dann irgendwo da drüben.
Erstmal medizinisch gesehen irgendwo auf dem absteigenden Ast.
Ja, Thema Würmer ist ja sowieso hart. Also, was für. Ich bin sogar mal aus einer Klinik, bin mal aus einer Klinik gegangen, weil Thema Würmer dort auch ein ziemliches Thema war. Ich sag nur Patient und Magensonde und Sondenkost und Würmer in der Nase. Und zwar nicht gewollt. Ne? Und das war echt ein extremes Hygieneproblem in dieser Klinik. Und somit kann ich da, also das ist nicht mehr vertretbar.
Wo war die Klinik? In Worms? Oder in Würmsburg. Okay.
So. Nee.
Oh, einfach, wo keine Silbe irgendeinen Sinn macht. Keine Silbe macht irgendeinen Sinn.
Und dann muss man nämlich erraten, anhand der Phonetik, was er gemeint hat, ob wir uns jetzt verstehen oder nicht verstehen. Ne?
So. Also Leute,
also echt,
wir sind übrigens ein Medizin- und Volk- und Pflege-Podcast. So. Das ist ja auch eine Art Selbsthilfegruppe.
Hast du The Mandalorian geguckt? Nee, guckst nicht so Netflix oder Star Wars oder Boba Fett und so.
Netflix oder Star Wars, ne, klassische, ne, ähnliche Konzepte, die dahinter stecken.
Ja, ist ja so, weil, oder nee, das war Disney Plus, so genau, Disney Plus.
Raumschiff Netflix Surprise.
Auf Disney Plus läuft das, genau. Mandalorian hast du nicht gesehen, ne?
Nee, hab ich nicht gesehen, ne.
Ja, gut. Ja, weil diese ganzen Völker, die da sind, das sind ja zum Teil irgendwie 20, 30 verschiedene Sprachen, die ja so einen Film dort entwickeln muss tatsächlich. Die hören sich ja zum Teil genauso an. Ne? Wenn da irgendwelche Hinterwäldler kommen, die in der Wüste gelebt haben, das ist total spannend, wie die eine ganze Sprache für einen Film oder für eine Serie entwickeln. Das ist ja bei Game of Thrones genauso gewesen, ne? Bei ganz vielen Serien.
Oder
so. Wir können das auch.
Verrückt.
Okay, komm, wir finishen mal. Lagerfeuer und tschüss.
Ja, Lagerfeuer. Geil. Ich fange an.
Ja, okay.
Okay, pass auf, also Lagerfeuer, für alle, die es nicht kennen, ne, wir stellen uns ja immer Fragen, wie am Lagerfeuer säßen wir dort und würden uns praktisch gegenseitig mit Fragen bewerfen, Romantik, und dann wollen wir was mit anderen wissen.
Quasi wie im Dschungel.
Kamil, erinnerst du dich noch an den allerersten Eindruck meiner Person auf dich?
Ja. Ja.
Drei Wörter,
ja. Instagram, Spätdienst, entfolgt.
Was ist das denn? Spätdienst.
Oh, war so. Das war, ich habe erstmal, als ich den ersten Einsatz, also ich bin ja über Zeitarbeitsfirmen, für alle, die es nicht wissen, in mehreren Kliniken unterwegs. Und ich wusste, als ich in deine Klinik komme, dass die, dass ich die immer suche und google und bla und blub. Und dann habe ich relativ zügig gesehen, dass du in der Klinik bist und auch auf der Station. Und dann dachte ich, okay, mache ich nicht. Nee, Spaß. Dann bin ich halt pro forma gefolgt. Ist auch alles halb so wild. Ja, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Folgen kann man ja immer noch und entfolgen auch. Und dann hatten wir einen Spätdienst und der Dienst war gut, aber du hast einfach zu der Zeit unfassbar viel und hochfrequent gepostet. Und dann habe ich gesagt, nee, ich entfolge dir wieder. Und dann,
geil.
Und dann hatten wir ja logischerweise mehrere Dienste noch danach. Und schöne Grüße an M. Ne, Mareike kannte dich ja auch. Und dann kam irgendwie so eins zum anderen. Und ja, was danach passierte, ist legendary. Ja, das war der erste ehrliche Eindruck. Aber wichtiger war tatsächlich für mich, dass es an der Front, also auf Intensivstationen, ein richtig guter Dienst war. Und ich meine, der war wichtig und wir haben zusammen einen wichtigen Patienten haben wir betreut.
Ja, wir haben
der
irgendwas
hatte
zusammen gemacht.
Auch eine ziemlich seltene, nicht seltene Erkrankung, aber der hatte eine seltene Konstellation. Also Trisomie hatte er und dann noch zusätzlich, glaube ich, Influenza dazu und alles, was man so drauf haben kann. Das ist mir hängen geblieben, genau, dass wir uns um den Knaben gekümmert haben.
Witzig, ja, also andersrum lustigerweise, also das mit deine mediale Persönlichkeit kannte ich bis dato ja gar nicht, null. Ja, also war einfach nicht auf meinem Schirm. Und ich habe aber gemerkt, als du das erste Mal, wir haben uns ja tatsächlich auf der Station eben auch dann kennengelernt, dass du anders gearbeitet hast als alle anderen.
Nämlich gar nicht.
Ganz genau. Du saßt nämlich die ganze Zeit mit einem Pilz in der Ecke und hast auf Feierabend gewartet. Nee, also schon eine andere Herangehensweise. Nicht so, ich sag mal, verschlossen, eindeutig und so hastig, sondern... Ja, ich sag mal, so ein bisschen innovativer. Also das kann ich dir durchaus unterstellen. Sprich, Ideen gegeben, Ideen in den Raum gestellt und nicht nur abgearbeitet. Also deshalb ist mir das in Erinnerung geblieben. Also weil ich mir dachte, okay, der macht das schon anders, der scheint das auch lange schon zu machen und irgendwie kreativer. So ein bisschen Kreativpflege fast schon. Ne, was jetzt über die Qualität des Arbeitens konnte ich mir jetzt gar nicht so recht ein Bild machen. Das ist ja klar, in einem Dienst, wie willst du das machen? Aber es hat alles geklappt in dem Dienst, das weiß ich. Und du hast aber, und das da erinnere ich mich wirklich gut dran, eben Ideen in den Raum gegeben und auch Eigeninitiative ergriffen. Und das ist ja schon ein Unterschied, den man oft sieht.
Ne? Ja, das ist vor allem auch das, was erstens häufig ignoriert wird, also in Visiten oder auch von gar nicht mal ärztlicherseits nur, sondern auch von anderen Berufsgruppen auf Station oder auf Intensiv. Und zweitens, was dazu führt, dass entsprechende Kollegen das auch gar nicht mehr machen. Ja. Also, dass die auch sagen, scheiß auf die Visite, ich gehe da jetzt nicht hin, ich werde sowieso nicht angehört. Und ich sag dir eins, wenn irgendwann der Moment kommt, wo dann plötzlich doch dein Name fällt und du gebeten wirst, zur Visite mitzukommen, dann weißt du nichts mehr über den Patienten, weil du dich halt nicht mehr vorbereitet hast, ne? Weil du ja wirklich dachtest, okay, mein Wissen wird hier gar nicht gefragt, also lese ich mich auch nicht bis zum letzten Molekül ein. Und dann, das führt wiederum im Hamsterrad dazu, dass die Visite erst recht sagt, ja, seht ihr, die Pflege kann
ganz
gar nichts.
Ne?
Und so, genau, so hängst du dann da rum. Und deshalb kann ich das auch verstehen, dass viele sagen, ach, scheiß drauf, ich gehe lieber ein Brötchen essen und macht eure scheiß Visite alleine oder eure Therapie und so, ihr macht ja eh, was ihr wollt.
Ja.
aber das ist für mich die erste Sache, die sich ändern muss, dass man erstens zeitlich sich gemeinsam abspricht zu einer gemeinsamen Visite und nicht, ja, quasi nicht alle ihre Zeit so festlegen und die Pflege nur springen muss. Und dass man zweitens wirklich ja gemeinsam überlegt, was ist jetzt das Beste für den Patienten.
Ja, das, also kann man immer wieder noch sagen, wir kommen ja immer wieder zu diesem gemeinsamen Konsens. Also, dass Visiten überhaupt irgendwie separat durchgeführt werden, ist doch einfach desaströs. Also, was soll ich sagen? Ich meine, der Informationsfluss ist doch das A und O für die Sicherheit, für das Gesamttherapiekonzept, immer im Sinne des Patienten. Und ich entdecke mich ja manchmal selber dann da drin, dass man dann irgendwie so die Visite so für den anderen ärztlichen Kollegen macht und irgendwie weniger für den Patienten. Was eigentlich echt einfach so ein Quatsch ist, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Also was soll ich da was dem Chirurgen schönreden, was im Dienst jetzt passiert ist und was nicht. Am Ende geht es darum, wie geht es dem Patienten. Deshalb ist für mich auch total oft, und das, da besinne ich mich dann auch drauf, die Kernfrage, dass ich in der Visite immer den Patienten frage, wie geht's ihm, dass er wenigstens mal kurz zu Wort kommen kann. Und und in dem Moment kann auch meistens die Pflegekraft mit einspringen, weil nämlich dieses emotionale, wie geht's dir, da hat die Pflege einen viel besseren Blick drauf, als ich als Arzt, der die ganze Zeit nur Laborwerte sieht, Blutgasanalysen, Röntgenbilder, alte Katheter, Medikamente. Ja, am Ende zählt doch, wenn der Patient dir sagt, wie geht's dir, oder wenn er sagt, mir geht's gut und heute geht's besser als gestern, ja, das ist doch ein ganz entscheidender Baustein. Ja, er weiß das doch selber am besten. Ja. Ich kann doch nicht glauben, dass ich nur anhand von der Patientenakte weiß, wie es dem Patienten geht. Ja, der kann noch so schlecht sein auf Papier, wenn der da sitzt und sagt, mir geht's gut, dann glaube ich dem auch erstmal.
Ja, Punkt. Und ganz häufig wird aber trotzdem nach Aktenlage entschieden. Und das, was am häufigsten, gerade auf Intensiv am häufigsten, finde ich, oder was mir so hängen geblieben ist, falsch entschieden wird, ist der Status der Verdauung. Weil die Dokumentation, ob jemand jetzt gekackt hat oder ausgeschieden hat, nicht einfach zeitgemäß eingetragen ist oder manchmal vergessen wird, ja, das will ich auch gar nicht schönreden, ist dann scheiße oder eben nicht scheiße, wenn es die Pflegekraft nicht eingetragen hat. Aber wenn du anhand einer nicht gestellten Rückfrage an die Pflege entscheidest, dass jemand Abführmaßnahmen bekommt als Patient, dann ist das einfach unnötig und führt, ja, ich meine, Abführmaßnahmen sind Schmerzen, ne? Und da kann man dann auch nicht mehr erwarten, dass der Patient irgendwie Knusper im Kopf bleibt. Das ist richtig scheiße. Nee. Ja.
Ja,
ist ganz häufig
total.
So. Ja, dann wird er vollgepumpt und der nächste Dienst gibt ihm das auch alles, ja, Donnertropfen und wer kennt es nicht, ja, die ganzen Scheißdinger und ja, wundert sich dann, dass der Patient Schmerzen hat oder nicht mehr atmet richtig und ja, einfach mit anderen Sachen zu tun hat momentan.
Ja, ey, 100%.
Heftig.
So important to listen and to speak to each other.
Ja. Spannende Frage, finde ich gut. Like, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe das, aber jetzt, gerade als
jetzt du die Frage gestellt hast, habe ich das ist ja schön, das kam ja auch jetzt auch ehrlich aus dem Bauch. Wir konnten uns ja auch nicht darauf vorbereiten. Das war schön, das war schön.
Konnten wir nicht, genau, das stimmt. Ehrlich aus dem Bauch ist auch meine Frage. Was ist dein schwächstes Körperteil? Also von welchem Körperteil würdest du meinen, wirst du irgendwann noch den Problem
erfahren
bekommen. Ja, genau. Was also, ne, weil bei mir ist es zum Beispiel, kann ich schon mal vorweg sagen, das wird sehr wahrscheinlich das Knie sein. Das wird irgendwann in die, ne, ich habe ja eh schon einen Kreuzbandriss, wurde mir berserkermäßig zugetragen. Aber ich glaube eher tatsächlich, meine Knie machen mir irgendwann Probleme. Was ist bei dir so?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn ich jetzt mal gar nicht nur einen Körper teilnehme, sondern dass möglicherweise mein Gehör ein Problem darstellt, weil ich gerne laut Musik höre. also auch oft eher war etwas zu laut. Ich besinne mich dann immer auf mein ärztliches Wissen darüber, dass das toxisch ist. Versuche natürlich auch Knalltraumata etc. Beim Sex zu vermeiden, generell zu vermeiden. Detonationen aus dem Weg zu gehen, Schießereien meide ich. Also da versuche ich dann mit dem Messer anzugreifen.
Ja, das stimmt.
Einfach aufgrund der Lautstärke. Nee, aber da würde ich fast sagen, also ich höre noch sehr, sehr gut, weil ich zum Beispiel, das merke ich auf dem Fahrrad, das ist immer der beste Beweis, wenn ich jetzt auf Kreuzungen zufahre. Dann, du kennst das ja, ne? Man ballert mit Vollgas auf eine Kreuzung zu und anhand der Akustik entscheidet man, ob man in die Kreuzung reinfährt und einfach drüber ballert oder nicht, ob ein Auto kommt oder nicht, wird natürlich gefährlicher mit den E-Autos, aber da bisher ist da 100% Verlässlichkeit vorhanden. Dennoch würde ich sagen, aufgrund der Lebensweise könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann eingeschränkt ist, das wäre Sinnesorgan. Und um direkt nochmal zu einem anderen Körperteil zu kommen, die Füße werden mal so ganz weit entfernt davon, also auf einer anderen Seite, Richtung Südpol. Also meine Füße funktionieren einwandfrei, die sind aber hässlich und die sind platt. Und ja, okay. Die haben aber trotzdem eine kräftige Muskulatur. Also ich denke, dass ich das sehr lange kompensieren kann. Aber mich würde es nicht wundern, wenn irgendeiner sagt, Herr Theilmann, Ihre Füße müssen ab. Nicht aufgrund von Durchblutungsstörung oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil sie hässlich sind. Ja, weil die einfach irgendwie, weiß nicht, das ist einfach wie so eine Planierraupe, sind das unten die Walzen. Und irgendwann müssen die halt auch mal ausgetauscht werden.
Füße sind für mich, ich war letzte Woche zum allerersten Mal bei der Fußpflege, weil ich Füße einfach ignoriert habe. Ne? Die sind okay, ja, die erfüllen ihren Zweck.
Lebenslang nie Schuhe getragen.
Ich laufe echt viel barfuß rum. Draußen jetzt nicht, obwohl man ja auch sagt, das stimmt, man sagt ja, dass es auch gesund ist, viel barfuß zu laufen, ist ja auch alles okay. Aber ich habe die,
für dich.
Für mich. Ich habe die Füße einfach ignoriert und Podologe hat sich meine Füße angeguckt und gesagt, mal ganz ehrlich, ich kann jetzt hier Geld verdienen,
schönen
aber
Tag noch.
Viel zu machen ist hier nicht so. Da wusste ich erstmal nicht, was soll ich damit anfangen. Tag noch. Step by step.
Lebe wohl. Genau.
Adieu.
Geh wohl. Lebe wohl. Adieu.
Ja, dann war das so eine 20-Minuten-Session und alles cool. Ist auch irgendwie angenehm. 25 Euro gezahlt. Du bist auch beim Podologen, oder?
Ja, also gelegentlich. Ich sehe das dann auch immer so als kleine Wellness-Behandlung. Also man schenkt den Füßen ja in der Tat viel zu wenig Aufmerksamkeit dafür, was sie jeden Tag für dich machen. Ich meine, in dem Moment, wenn du aufgestanden bist, haben die ja schon performt.
Ja.
Und ich finde, man kann schon mal häufiger denen auch ein bisschen was zurückgeben. Das habe ich versucht, dann auch hier und da mal zu schleifen und
Blumen.
Zu bimsen. Ne?
Genau.
Nicht bumsen, sondern bimsen. Ich habe mit dem Bimsstein. Ja, und jedes Mal, wenn ich von der Fußpflege komme, denke ich mir, geil, in 2 Wochen musst du das wieder machen, damit du ein bisschen Prävention auch bitte. Weißt du, ich mache überall Prophylaxe, aber bei den Füßen, da ist halt einfach nur noch irgendwie Notfallrehabilitation, was da passiert.
Ja, und das Witzige ist, für mich sind Füße eigentlich so ein Ding, die funktionieren einfach, aber sobald da eine Sache dran ist, wenn du nur dann geht's nicht, ne? Dann geht's einfach nicht. Dann merkst du,
wie wichtig sie sind. Solange man es hat, ist geil, alles läuft, aber wenn man kein Datenvolumen mehr hat, steht man da.
Dann war's das. Ja. Naja. Na gut.
Raster Fuß.
Ready?
Geil! Schön! Richtig.
Perfekt. Dann würde ich sagen, schließe ich mal hier diese Bundespräsidentenkonferenz de la Awesome and Average. Februar ist gelaufen. Wir haben die Folge abgedreht. Und in der nächsten Folge werde ich vielmehr mit der Jenny sprechen. Da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten.
Kunert.
Auf jeden Fall ist. Ja, okay, zu viel verraten.
Schönen Tag noch. Nee. Warte, ich nehme das zurück. Jenny.
Nee, ist ja gar nicht so schlimm. Also Jenny, also known as Halbtagsheldin. Und wir schnacken dann wieder über den Beruf der Pflege. Und schnacken uns so ein bisschen aus über das Krankenhaus. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns mit dem Moritz im März wieder. Und mit der Jenny in den nächsten 2 Wochen wieder. In dem Sinne.
Und vielleicht kommt der Friedrich auch dazu.
Friedrich April, meinst du?
Adios!
Muchachos.